Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Rieber. Schönen guten Abend. 4 Tore gestern zum Auftakt, heute Nachmittag bereits 21 weitere. Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga startet durchaus torreich. Saisonstart heute ein wichtiges Thema, denn auch die Frauen-Bundesliga startet und wir wagen hier in Sport am Samstag auch einen Blick zum ersten Spieltag der Tischtennisliga. Fritz Keller, der Präsident des SC Freiburg, soll Nachfolger von DFB-Präsident Reinhard Grindel werden. Ronny Zimmermann, DFB-Vize und Präsident des Badischen Verbands, erklärt uns in dieser Sendung, warum ausgerechnet Fritz Keller.
Das ist ein richtig, richtig toller Mensch, ein toller Typ. Gerade raus, ehrlich, absolut integer. Daher war das auch für mich ein fast nicht zu toppender Vorschlag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der noch geeigneter ist.
Das Interview mit Ronny Zimmermann dann in etwa 10 Minuten hier, direkt nach der Bundesliga. Am Ende der Sendung sprechen wir noch über die Sportförderung. Der Bund unterstützt die Sporthilfe. Die kann ihre Gelder für die Topathleten aufstocken. Ein früherer Leistungssportler, heutiger Sporthilfeunterstützer und Dopingforscher macht hier in dieser Sendung ein großes Fragezeichen an die Verteilung der Fördergelder insgesamt. 41 Minuten sind gespielt zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Im Abendspiel dieses ersten Spieltags noch sind keine Tore gefallen, es steht 0:0. Erster Tabellenführer der neuen Saison ist Borussia Dortmund. Der BVB, für nicht wenige Kandidat auf die Meisterschaft, wurde zwar Sekunden nach dem Anpfiff überrascht, dann aber seiner Favoritenrolle gegen Augsburg gerecht. Stefan Kaußen.
Was für ein Auftakt der Dortmunder und was für ein Fingerzeig Richtung Bayern München. Dieser Kantersieg war hochverdient, trotz der frühen Augsburger Führung durch Niederlechner. Aber die wurde schnell ausgeglichen durch Alcacer. Danach vergab Dortmund vor der Pause viele Chancen. Anders im zweiten Durchgang. Sancho, Reus, wieder Alcacer und Brandt stellten auf 5:1 und zeigten ganz Fußball-Deutschland, dieser BVB ist ein echter Titelkandidat.
Und das, obwohl BVB-Torhüter Marvin Hitz schon nach 30 Sekunden den Ball aus dem Netz holen musste.
Wir sind unglücklich gestartet, haben uns aber nicht aus der Ruhe gebracht. Dann haben wir, glaube ich, das ganze Spiel im Ball gehabt, haben in der ersten Halbzeit die Chancen leider nicht reingemacht. Und dann zweite Halbzeit haben wir dann alles ausgespielt und ja, ich denke auch in der Höhe sehr, sehr verdient.
Nur ein Tor weniger als in Dortmund gab es in Leverkusen, dafür aber eine Menge mehr Spannung. Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 traf Aufsteiger Paderborn. Am Ende ein knappes 3:2, von dem Armin Lehmann berichtet.
Es war ein spektakuläres Spiel zwischen dem Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen und dem Aufsteiger SC Paderborn. Zweimal führten die Leverkusen in der ersten Halbzeit durch Bailey und durch Kai Havertz. Zweimal konnte Paderborn kontern, Michel und Mamba jeweils mit dem Ausgleich. So ging es mit einem 2:2 in die Kabinen. Im zweiten Durchgang war dann die Werkself das überlegene Team und erzielte in der 69. Minute durch Kevin Volland nach toller Vorarbeit von Kai Havertz den verdienten 3:2 Siegtreffer.
Kämpferisch und sogar spielerisch konnte sich der Auftritt des Aufsteigers aber sehen lassen, Trainer Steffen Baumgart.
Ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du Mitleid kriegst für ein gutes Spiel. Dann heißt das nämlich, dass du keine Punkte geholt hast. Ich glaube, die Jungs haben viel gegeben. Die Jungs haben alles rausgehauen, was da war. Das muss man einfach sagen, gegen eine sehr, sehr gute Leverkusener Mannschaft und die dann am Ende vielleicht auch das Quäntchen hatte, was sie sich erarbeitet hat. Aber nichtsdestotrotz muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen.
Bei Achim Bayerlorzer, bei Baumgarts Trainerkollegen von Mitaufsteiger 1. FC Köln, klang das heute ganz ähnlich.
Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft in diesem Spiel, aber haben 2:1 verloren und es hat nicht viel gefehlt, damit wir auswärts da was mitnehmen. Und genau deshalb arbeiten wir einfach kontinuierlich weiter.
Der 1. FC Köln verliert am Ende also knapp mit 1:2 beim VfL Wolfsburg. Mehr dazu im Spielbericht von Michael Augustin.
Die Chancenverwertung war schon in der vergangenen Saison die große Stärke des VfL Wolfsburg und das war auch bei diesem 2:1 gegen den 1. FC Köln der kleine, aber feine Unterschied. Viele Torchancen hatte die Partie vor 25.000 Zuschauern in der VfL Arena nicht zu bieten, aber Wolfsburg traf zweimal. Zum ersten Mal durch einen Distanzschuss von Arnold in der 16. Minute und dann nochmal nach einer Stunde durch Wechhorst. Der Aufsteiger aus Köln war erst in der Nachspielzeit erfolgreich, Terodes Anschlusstreffer kam zu spät. Eine gelungene Bundesliga-Premiere für den neuen VfL-Trainer Glasner. Sein Kollege Bayerlorzer startet mit einer Niederlage.
Mit einer Niederlage gestartet, nämlich vergangene Woche im Pokal in Kaiserslautern, ist auch der FSV Mainz 05. Trainer Sandro Schwarz erzählt diese Woche bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch, wann er eigentlich zufrieden ist mit dem Spiel seiner Mannschaft.
Wenn die Leute zufrieden sind, wenn die Leute auch glücklich sind mit der Art und Weise, wie wir spielen, mit der Intensität, das, was uns letztes Jahr auch ausgezeichnet hat. Und das ist jetzt auch wieder für uns der Anspruch, auch so reinzugehen in die Saison. das macht uns glücklich. Und natürlich wollen wir dann auch erfolgreich Spiele bestreiten. Aber das ist immer ein guter Grad, einfach eine Bewertung an den Zuschauern, an den Menschen zu sehen, wie sie nach Hause gehen von den Heimspielen oder auch von den Auswärtsspielen.
Heute mit Sicherheit nicht groß zufrieden nach Hause gegangen werden die Mainzer Fans. 3 späte Gegentore, Mainz verliert am Ende 0:3 beim SC Freiburg. Florian Winkler.
3 Punkte dank einer starken Schlussphase. Der SC Freiburg machte den Erfolg gegen Mainz binnen 6 Minuten klar. Die Gäste trotz allem mit einem ordentlichen Spiel und guten Möglichkeiten, genauso wie Freiburg. Eine unterhaltsame und intensive Partie, die bis zur 80. Minute nach einem 0:0 der sehenswerten Sorte aussah. Der SC blieb dran, die Gäste unsortiert und unachtsam in der Defensive. Das nutzte der eingewechselte Höhler zum 1:0 für den SC, der Lust auf mehr hatte. Jonathan Schmid nur 2 Minuten später sehenswert per Distanzschlenzer mit dem 2:0. Kurz vor dem Ende verwandelte Waldschmidt einen berechtigten Strafstoß zum 3:0 Endstand. Die Freiburger feiern einen gelungenen Liga-Auftakt. Großer Frust dagegen bei Mainz nach Pokal aus und missglücktem Saisonstart.
Frust sicher auch bei Werder Bremen. Ausgerechnet im Spiel heute, mit dem die Bremer die ewige Tabelle der Bundesligaspiele von der Anzahl her anführen, gelang gegen Düsseldorf wenig bis nichts. Matthias Arians.
Klassischer Fehlstart für den SV Werder, nicht zu erwartende Glücksgefühle hingegen für Fortuna Düsseldorf. Das 3:1 am Ende, nicht unverdient, vor allem im zweiten Durchgang, zeigte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel die cleverere und vor allem effektivere Spielweise. Dabei waren die Bremer deutlich besser in diesen zweiten Durchgang gestartet. Johannes Eggestein machte nach dem Düsseldorfer Führungstreffer von Ruven Hennings in der ersten Halbzeit bereits in der 47. Minute den bis dahin völlig verdienten Ausgleich. Doch wer dachte, Werder würde die Rheinländer anschließend aus dem Weserstadion fegen, der irrte sich. Und zwar gewaltig. Kenan Karaman und Kaan Ayhan nutzten mit ihren Treffern die durchaus vorhandenen Unsicherheiten in der Bremer Hintermannschaft eiskalt aus.
Gleich 7 Spieler im Kader der Düsseldorfer sind übrigens ausgeliehen. Ein Modell für Vereine wie die Fortuna, um am Ende hochtalentierte junge Spieler zu bekommen. Genauso aber die Chance für große Vereine, ihre Talente woanders vielleicht nah an den Durchbruch zu bringen. Einige europäische Vereine haben daraus ein Geschäftsmodell konstruiert, das aktuell so stark floriert wie nie zuvor im Weltfußball. Gezielte Talentförderung oder knallharter Menschenhandel? Heinz-Peter Kreuzer beginnt seinen Beitrag mit dem Paradebeispiel überhaupt für das Geschäft mit Leihspielern.
Allein in der vergangenen Saison waren es 27 Spieler, die der FC Chelsea zu anderen Vereinen verliehen hat. Ein kompletter Kader aus aufstrebenden Talenten, die irgendwann einmal die erste Mannschaft der Londoner verstärken sollen. Gelungen ist das beispielsweise Andreas Christensen. Nach einer Leihe in Mönchengladbach gehört er mittlerweile zum Chelsea-Stammpersonal. Noch prominenter Kevin De Bruyne. Erst nach Bremen verliehen, dann für 22 Millionen an Wolfsburg verkauft und inzwischen international bekannt, wenn auch bei Liga-Konkurrent Manchester City. Das Leihgeschäft ist inzwischen schon zu einem kommerziellen zweiten Transfermarkt geworden, meint Jonas Bär-Hoffmann, Generaldirektor der Spielergewerkschaft FIFPRO.
Wenn man sich auch die Summen anschaut, die da mittlerweile investiert werden, also nur zum Beispiel 2017 wurden mehr als 500 Millionen US-Dollar in Leihgeschäften umgesetzt.
Dass es aber manchmal auch anders laufen kann, erlebt auch mancher der verliehenen jungen Kicker des FC Chelsea. 2010 verpflichteten die Blues den damals 17 Jahre alten Matej Delac. Der kroatische Torhüter hat nie für Chelsea gespielt, wechselte stattdessen Jahr für Jahr leihweise zu einem anderen Club. Vitesse Arnheim, Dynamo Budweis, Vitoria Guimares, Inter Zagreb, FK Novi Sad, FK Sarajevo und Royal Mouscron. Inzwischen ist er ablösefrei ins dänische Horsens gewechselt.
Das sollte man sicherlich begrenzen, wie man mit den jungen Spielern umgeht, ob man da ein bisschen flexibler sein will, das ist momentan noch im Gespräch.
Meint Gewerkschafter Bär Hoffmann, der auch in einer Arbeitsgruppe der FIFA an strengeren Leihregeln arbeitet. Bei Spielern unter 21 gehe es doch vor allem um Weiterentwicklung und Spielpraxis. Bundesligist Werder Bremen setzt deshalb auf den ehemaligen Profi Clemens Fritz. Er soll die Entwicklung der Leihspieler verfolgen, Einsatzzeiten überwachen und als Kontaktperson zwischen alter und neuer Heimat wirken. Denn es gilt abzuklären, ob sich da einer weit abseits der Weser möglicherweise zu einem kommenden Star der Bundesliga entwickeln könnte. Einer seiner Schützlinge ist Niklas Schmidt. Nach einer Leihe nach Wien Wiesbaden wurde er diesen Sommer für 2 Jahre an Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verliehen.
Jetzt bin ich noch nicht so weit wie die Bundesliga, muss ich auch ehrlich sagen. Deswegen tut mir die zweite Liga jetzt auch gut nochmal. Ja, ob es 1 oder 2 Jahre sind, werden wir sehen. Aber ich glaube, für den nächsten Schritt und persönlich auch ist das schon der richtige Schritt.
Spielpraxis wollte vor 10 Jahren bereits auch der spätere Nationalspieler Stefan Reinartz sammeln. Mit 19 Jahren wurde er von Leverkusen an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen.
War aber in der Phase, ich glaube, ich war auch noch so die... eine relativ frühe Generation von Leihspielern, wo das immer mehr so ein bisschen ausprobiert wurde und getestet wurde. Und ich wurde zusammen mit Marcel Risse, Dennis Diekmeier, wurden so im Dreierpack, sage ich mal, ausgeliehen nach Nürnberg. Und dadurch, dass wir 6 Monate später aufgestiegen sind, war das halt so eine, nicht nur für uns eine Erfolgsgeschichte, sondern für dieses ganze Leihkonzept, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte.
Der Leihvertrag von Reinartz war auf 1,5 Jahre ausgelegt. Nach dem Aufstieg der Nürnberger in die Bundesliga wollte Bayer ihn schon nach 5 Monaten zurück.
Das war ein Passus im Vertrag, dass Bayer Leverkusen mich auch vorzeitig zurückholen konnte gegen eine kleine Ausgleichszahlung. Und da sie das gezogen haben und ja vor Ende der normalen Auslaufzeit war meine Erwartung schon gegeben, dass ich auf dem Platz wollte oder sollte, weil sonst hätte ich ja auch noch ein Jahr die erste Liga in Nürnberg spielen können.
Bei Reinartz ist die Karriereplanung aufgegangen. In diesem Jahr stellte Bayer Leverkusen für die Betreuung der Leihspieler Falco Götz ein. Sportdirektor Simon Rolfes betont, dass für den Verein die Entwicklung der jungen Spieler im Mittelpunkt stehe.
Der entscheidende Punkt für die Weiterentwicklung findet natürlich in der täglichen Trainingsarbeit statt, in die wir nicht involviert sind. Deswegen ist wichtig, bei der Vereinswahl sozusagen am Anfang mit dabei zu sein und auch die Vereine zu kennen. Und da haben wir ein sehr genaues Auge drauf.
Auch deshalb, weil man in Leverkusen die U23-Mannschaft abgeschafft hat. Früher war diese zweite Mannschaft das Auffangbecken für die Talente. Jetzt gehen die Leverkusener mit Sportdirektor Rolfes den Weg über Laien.
Erstmal hängt es ja ab, okay, wie ist der Status quo des Spielers, um dann zu gucken, okay, auf welchem Niveau kann man ihn einsortieren, wie ist die Spielweise, passt sie zum Spieler, kann sich da weiterentwickeln, welche fußballischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat er aber auch vielleicht von der Persönlichkeit her, in welche Konstellation kommt er in dem Verein. Also es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die bei jedem Spieler auch eine andere Gewichtung haben.
Dazu kommen aber auch Aspekte wie Spielsystem und Niveau der Liga. Profitieren können am Ende aber auch die ausleihenden Clubs. Fortuna Düsseldorf hat mit aktuell 7 die meisten Leihspieler der Bundesligisten im Kader und damit in den letzten Jahren Erfolg gehabt. Aufstieg und Klassenerhalt hing auch stark mit den Leistungen von Leihspielern wie Florian Neuhaus und Dodi Lukebakio zusammen. Aber die können nach ihrer positiven Entwicklung meist nicht verpflichtet werden. Und so muss jedes Jahr eine neue Mannschaft aufgebaut werden.
Heinz-Peter Kreuzer über das Geschäftsmodell Leihspieler. Wir kommen zurück auf den Platz Halbzeit zwischen Mönchengladbach und Schalke. Jan Wochner.
Keine Tore zur Pause im Gladbacher Borussia-Park. 54.000 Zuschauer haben eine Partie gesehen, in der Gladbach in der ersten Hälfte mehr Spielanteile hatte. Schalke 04 als Gast aber die beste Torchance und ehrlich gesagt auch die einzige Großchance nach 27 Minuten. Neuzugang Raman bei einem Konter. Frei durch von der 16er Kante schließt er allerdings viel zu überhastet ab. Sein Schuss geht weit am Tor vorbei. Ansonsten das Spiel geprägt von intensiven und rassigen Zweikämpfen, vor allem im Mittelfeld auf beiden Seiten. Dadurch blieb die spielerische Note ein wenig auf der Strecke. 0:0 zur Pause zwischen Gladbach und Schalke.
Am Donnerstagvormittag flatterte die Mitteilung per Mail in den Redaktionen ein. Der Deutsche Fußballbund gab bekannt, die Findungskommission habe einen Kandidaten für die Nachfolge von Reinhard Grindel als DFB-Präsident gefunden. Ende September wird gewählt. Nach dem Willen der Spitzenfunktionäre soll Fritz Keller, der Präsident des SC Freiburg, neuer Chef des DFB werden. Die allermeisten Reaktionen? Positiv. Fritz Keller genießt einen hervorragenden Ruf in der Branche als bodenständig und glaubwürdig. Vor dieser Sendung habe ich Ronny Zimmermann dazu gesprochen. Der Vizepräsident des DFB hat in der Findungskommission mitgearbeitet und ist auch Präsident des Badischen Fußballverbands, also der Heimat von Fritz Keller. Ich habe Ronny Zimmermann gefragt, ob sich der DFB mit der Personalie Keller ein neues Image geben will.
Ja, ich glaube, Fritz Keller steht für die Ideale, die wir selbst als lebenswichtig für ein System dieser Größenordnung in der heutigen Welt sehen. Und daher glaube ich, dass wir uns nicht das geben wollen, sondern dass es ein Ausdruck dessen ist, wofür wir tatsächlich stehen.
Was sind das denn für Ideale?
Ja, ich glaube, wir sind erstmal dem Fußball nahe. Das ist ja oft so, dass man so großen Einrichtungen vorwirft, dass sie fern von dem eigentlichen Kern dessen sind, wofür sie da sind. Und das sind wir, glaube ich, nicht. Wir stehen für Fußball und wir stehen für die Werte, die eben hinter dem Fußball stehen. Das ist ganz klar Fair Play. Das ist ganz klar bodenständig und das ist, ja, glaubwürdig und auch transparent.
Wenn wir glaubwürdig und transparent nehmen und bodenständig, sind das nicht unbedingt Attribute, die man mit modernem Leistungsfußball direkt verbindet?
Ja, ich glaube, da muss man schon tiefer reingehen. Denke ich aber, was den DFB anbelangt, schon. Wir haben das in den letzten Jahren eindrucksvoll so dargestellt. Wir sind die Dinge angegangen, die man uns vorgehalten hat. Wir machen die Bilanzpressekonferenzen jetzt jährlich. Wir legen alles offen. Wir haben auch den damaligen WM-Skandal für unsere Möglichkeiten vollständig aufgeklärt. Vollständig heißt jetzt nicht, dass wir alles rausbekommen haben, aber wir haben unsere Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft. Wir sind eben keine Staatsanwaltschaft.
Sehen aber auch nicht alle so, ne?
Es sehen nicht alle so, aber wenn man nüchtern und objektiv draufschaut und guckt, was die Staatsanwaltschaften in der Schweiz und Deutschland nach 3 Jahren rausgekriegt haben, da wird man feststellen müssen, dass sie nicht viel mehr haben, als wir innerhalb von 4 Monaten rausbekommen haben.
Kommen wir nochmal zurück zu Fritz Keller. Das Echo aus der Fußballwelt ist weitestgehend positiv. Trotzdem gibt es natürlich auch immer ein paar, die sich nicht mitgenommen fühlen. Ihr Kollege aus Sachsen, Hermann Winkler, hat sich zum Beispiel gewundert, dass kein ostdeutscher Funktionär bei der Auswahl dabei war und dass es jetzt dann auf einmal am Donnerstag eine Bekanntgabe gab.
Wenn wir irgendwann mal hinkriegen, dass nicht irgendjemand irgendwas zu meckern hat, dann glaube ich, dann müssen wir sofort aufhören, weil den Punkt wird es nur einmal im Leben geben. Ich kann jetzt zu der konkreten Kritik, die er geäußert hat, die ich nur den Medien bislang entnommen habe, 2 Dinge sagen. Erstens mal weiß er gar nicht, wer bei der Auswahl überhaupt dabei war. Wir haben über die Namen, die auf der Shortlist und auf der Longlist standen, bis dato nicht gesprochen, werden wir auch nicht tun. Das heißt, er kann gar nicht wissen, ob da nicht ein Ostdeutscher oder eine Ostdeutsche dabei waren. Zum Prozess selbst, natürlich kann man diesen Prozess kritisieren, aber wir haben versucht, wie erklärt man das am einfachsten, wir haben versucht, den Dampf rauszunehmen, versucht nüchtern und sachlich für uns zu analysieren, wer kommt denn überhaupt in Frage, haben das von jemandem professionell begleiten lassen, dessen Tagesgeschäft das ist, haben uns eine Liste dann erarbeiten lassen und insofern glaube ich, war das ein sehr professioneller und vernünftiger Weg und dass man das außerhalb von Öffentlichkeit und Medienmacht ist schlichtweg dem Gedanken geschuldet, dass man das in Ruhe analysieren wollte, ohne dass dann gleich wieder irgendeine Bewertung oder was auch immer dazu kommt. Mit Demokratie hat das, glaube ich, gar nichts zu tun, denn das ist nichts anderes als ein Vorschlag.
Rechnen Sie noch mit anderen Kandidaturen?
Ich weiß es nicht. Es gibt ja eine Kandidatur, soweit ich das weiß, von einer Frau Groth. Heißt sie, glaube ich, es kommt nicht aus meinem Landesverband, deshalb weiß ich das jetzt nicht so genau. Ich glaube, Frau Groth heißt sie. Ob das zur Kandidatur kommt, final weiß ich nicht. Aber wir haben bis 30.08. Zeit und es wurde auch klar, jedem kommuniziert, die Findungskommission wird einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Und das ist aber nichts anderes als ein Vorschlag. Ändert nichts daran, dass jeder Landesverband oder auch die Liga noch einen Vorschlag unterbreiten kann.
Aber wenn sich DFB und DFL einig sind, ist natürlich die, sagen wir mal, Wahlaussicht relativ groß.
Die Wahlaussicht würde ich jetzt schon mal groß einschätzen, das ist richtig. Aber ich glaube jetzt nicht aufgrund des Faktes, dass sich DFB und DFL einig sind, sondern aufgrund der Person. Weil er einfach ein toller Mensch ist, der die Voraussetzungen allesamt mitbringt, die man für diese Tätigkeit haben muss. Er ist ein klasse Unternehmer. Ist auch mehrfach ausgezeichnet für seine Unternehmertätigkeit. Er ist ein bundesweit anerkannter Fußballfachmann, hat nachgewiesen, was er in Freiburg da aufgestellt hat, ist, glaube ich, bundesweit ja ziemlich einzigartig. Und was mir persönlich extrem wichtig ist, ist ein richtig, richtig toller Mensch, ein toller Typ. Gerade raus, ehrlich, absolut integer. Und daher war das auch für mich ja, fast nicht zu toppender Vorschlag. Also kann man sich vorstellen, dass es jemanden gibt, der noch geeigneter ist.
Herr Zimmermann, Sie waren ja selber Teil der Findungskommission. Und jetzt heißt es in der Mitteilung vom DFB, Fritz Keller sei der erste und der einzige Kandidat gewesen, mit dem Sie gesprochen haben. Klingt jetzt nicht nach einer sonderlich langen Longlist.
Ob lang oder kurz, am Ende des Tages gibt es immer jemand, der als Favorit.
Aber Sie haben nur mit einem gesprochen, stimmt das?
Rauskommt. Ja, wir haben die Liste angeguckt, wir haben uns festgelegt auf den Wunschkandidat und der Wunschkandidat war Fritz Keller. Und dann haben wir, was ich auch als seriös empfinde, nicht mit Nummer 2, 3 und 4 gesprochen, sondern nur mit Nummer 1.
Und er hat sofort Ja gesagt.
Und hätte Nummer 1 abgelehnt, dann wäre Nummer 2 angesprochen worden.
Mussten Sie ihn denn groß überzeugen davon?
Ich möchte jetzt über Details keine Auskünfte geben, da müssen Sie den Fritz Keller fragen.
Aber Sie können ja sagen, ob Sie sich schnell einig waren.
Was er logischerweise wollte, dass er sich einige Tage darüber Gedanken machen kann, dass er mit seiner Familie, die ihm sehr am Herzen liegt, sprechen darf und kann. Was auch normal ist, weil es ist ja schon doch eine andere Größenordnung als es alleine Freiburg. Und danach hat er sich relativ schnell dann entschieden, dieses Amt annehmen zu wollen für den Fall der Wahl.
Rainer Koch, das ist Ihr Vizepräsidentenkollege oder jetzt Interimspräsident beim DFB, der hat vor ein paar Wochen auf einer Pressekonferenz gesagt, man muss jetzt dafür sorgen, dass der neue Präsident länger im Amt bleiben kann als die letzten Präsidenten, weil man das Amt bisher mit Ansprüchen und Aufgaben so ein bisschen überfrachtet hat. War das nicht zu leisten, DFB-Präsident zu sein bisher?
Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr zu leisten. Ich meine, die Anforderungen werden immer größer. Die Bedeutung, über die kann man sich auch streiten, ob die Bedeutung des Fußballs nicht ein bisschen überzogen wird mittlerweile. Und in einer Zeit, in der immer der Häuptling für alles verantwortlich gemacht wird, da ist es einfach schwierig, diese Dinge noch in einer Hand zu halten. Und daher finde ich es absolut richtig, dass man versucht, eher auf Teamlösungen zu setzen und die Verantwortlichkeit ein bisschen trennt.
Das heißt aber auch ganz klar, Fritz Keller wird jetzt eher repräsentative Funktionen haben und diese ganze Amts- und Machtfülle so ein bisschen von ihm weggenommen werden, dass er länger durchhalten kann.
Nee, das muss man so nicht sehen. Er wird nur nicht der neue Präsident oder die neue Rolle des Präsidenten wird nur nicht so umfassend sein. Also dieser schöne Begriff Großonkel, der wird sicher nicht der Fall sein. Es wird nach wie vor ein starker Präsident sein.
Es stand ja in einem Kommentar eher Bundespräsident als Bundeskanzler.
So weit sind wir noch gar nicht. Also da wird er ja selber mitgestalten können. Wir sind auf dem Weg, das Amt zu entschlacken. Final steht das aber alles noch gar nicht.
Also derjenige, der gewählt wird, sagen wir mal, es würde Fritz Keller, darf dann selber mitentscheiden, in welche Richtung das Amt sich bewegt.
Er wird mitarbeiten, ja.
Ich würde Sie gerne zum Schluss noch fragen, Herr Zimmermann, weil Sie ja selber DFB-Vize sind, aber auch Präsident des Badischen Fußballverbands. Ist jetzt Fritz Keller auch jemanden, der die immer wieder zutage tretenden Gräben zwischen Profis und Amateuren schließen kann?
Also ich kenne Fritz Keller ja schon relativ lange und Fritz Kellers Blick reicht schon lange weit über den reinen Bereich des Profifußballs raus. Das sieht man ja auch an der Gesamtentwicklung vom SC Freiburg. Da möchte ich allein nur auf die Frauenabteilung verweisen, die ja auch im Grunde Vorbildcharakter für ganz Deutschland hat. Und aus meinen vielen Gesprächen mit ihm weiß ich, dass er sehr wohl ein Kenner des Amateurfußballs ist und den auch absolut schätzt und insofern glaube ich, dass er da auch der geeignete Mann dafür ist, um wirklich diese beiden Pole dieser Weltfußball zusammenzubringen.
Das heißt also, er wäre ein Kandidat, den die Amateure wählen können, obwohl er ganz klar auch Präsident eines Profiklubs ist.
Absolut.
Sagt DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann zur Kür von Freiburgs Präsident Fritz Keller als Kandidat für das DFB-Präsidentenamt. Sie finden das Gespräch auch online. deutschlandfunk.de/sport. Sport am Samstag. Im Deutschlandfunk dieser Sommer steht für viele Sportler in olympischen Disziplinen schon ganz im Zeichen der Vorbereitung auf Tokio im kommenden Jahr. Die Ruderer beispielsweise haben ihre Boote schon umgebaut, perspektivisch für Olympia. Kommende Woche steht aber der Jahreshöhepunkt an, die WM in Linz. Frank Hollmann hat die Ruderer jetzt bei ihrem Training an der Olympiastrecke von 1972 in Oberschleißheim besucht.
Heimspiel für Oliver Zeitler. Meist zieht der eine Ruderer allein in Oberschleißheim seine Bahnen. Der Rest des Nationalteams ist verteilt auf die Stützpunkte in Dortmund, Potsdam und Ratzeburg. Doch diese Woche ist das ganze Team bei München. Letzter Schliff für die WM Ende August.
Also wir fahren jetzt einige Belastungen gegeneinander eben. Drei Relationsrennen nennt sich das. Da fährt man dann gegen Bootsklassen, die ungefähr gleich schnell von der Weltbestzeit her sein müssten wie der Einer. Und da ist natürlich cool, mal einfach so ein bisschen Sparring zu fahren.
Und so fährt Europameister Zeitler aus Schweig bei Erding jetzt schon mal im Training gegen einen Frauenzweier. Und das auf der Olympiastrecke von 72. Die stand schon vor dem Aus. Jetzt ist sie denkmalgeschützt und Landestützpunkt. Gut so, findet Bundestrainer Ralf Holtmeier.
Ich finde, es ist auch ein Denkmal, also für die Olympischen Spiele 72, wo damals ja auch alle stolz waren, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Olympische Spiele in Deutschland ausrichten durften. Und ich finde es einfach schade, wenn man sowas einfach beiseite wischt. Und außerdem ist es ja auch eine sehr gute Trainingsstrecke.
Für die deutschen Ruderer ist Oberschleißheim vor allem der ideale Standort mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Die Strecke in Linz-Ottensheim an der österreichischen Donau ist nur 3 Autostunden entfernt, weiß Hannes Ozig, der Schlagmann des Deutschlandachters.
Das ist ja für uns auch erstmal die olympische Qualifikationsregatta Nummer 1. Wir müssen bei den Weltmeisterschaften unter den Top 5 sein.
Und dafür feilt der Deutschlandachter in Oberschleißheim an Details, zum Beispiel Teambuilding. Denn seit dieser Saison sitzen 2 neue im Achter.
Die komplette Struktur der Mannschaft ändert sich. Da merkt man einfach, dass die Prozesse ein bisschen länger dauern. Deshalb können wir hier auch jetzt im Trainingslager noch so viel arbeiten, weil wir an der Feinabstimmung noch gar nicht so viele technischen Maßnahmen vorgenommen haben.
Und das kann dauern, weiß auch Marie-Sophie Zeitler. Sie sitzt im Deutschlandachter der Frauen.
Wir haben leider noch nicht den Stellenwert, den die Männer haben. Wir müssen uns da jetzt erstmal rankämpfen und wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Aber irgendwo fängt es an und jeder Anfang ist schwer.
Doch auch Marie-Sophie hat ein großes Ziel. Tokio, am besten gemeinsam im deutschen Team mit Bruder Oliver. Der olympische Traum der Zeitler-Geschwister.
Ob es jetzt nächstes Jahr schon klappt, weiß ich nicht. Ich versuche es natürlich, aber wenn nicht, dann 4 Jahre später. Ich bin ja noch jung.
Die richtige Trainingsstrecke haben die beiden auf jeden Fall. In Oberschleißheim ruderte ihr Großvater Johann 72 zu Gold. Auch deshalb haben die Zeitlers hier ein Heimspiel.
Im belgischen Antwerpen hat heute die Hockey-Europameisterschaft begonnen. Aus deutscher Sicht ist das Turnier erfolgreich gestartet. Die Männernationalmannschaft besiegte zum Auftakt Schottland klar mit 9:0, der höchste Auftaktsieg der EM-Geschichte. Nach dem Spiel habe ich mit Bundestrainer Stefan Kermaß telefoniert und ihn gefragt, ob er überhaupt Schlüsse aus dieser Partie ziehen kann oder das Ganze eher eine Trainingseinheit war.
Das ist eine gute Frage. Also man kann den Schluss daraus ziehen, dass ich glaube, dass alle meine Spieler gut im Turnier angekommen sind, dass auch die Mannschaft dementsprechend gut angekommen ist. So ein Auftaktspiel hat immer noch mal so ein bisschen eigene Gesetzmäßigkeit. Man ist doch so ein bisschen aufgeregt. Heute war es ein Gegner, den man nicht so oft gespielt hat. Auf Papier sieht das immer ganz einfach aus. Ja, man spielt eine zweitklassige Mannschaft. Ja, das wird schon alles irgendwie laufen, aber es muss dann auch erstmal laufen. Und deswegen, glaube ich, ist die Geschichte gut, dass wir angekommen sind, dass wir unsere Tore gemacht haben, dass wir 9:0 gespielt haben. Das sind gute Nebenbeigeschichten im Wissen, dass morgen Abend gegen die Holländer ein komplett anderes Spiel wird.
Das ist ja der große Klassiker, das Nachbarschaftsduell. Bei der WM im letzten Jahr in Indien gab es einen deutlichen 4:1-Sieg. Kann man daraus irgendwas noch mitnehmen in dieser Europameisterschaft oder ist das ein völlig anderes Spiel?
Nein, das sind völlig andere Spiele, anderes Setup, andere Gruppenkonstellation, anderes Turnier. Das kann man nicht übertragen. Wir haben vor 3 Wochen gegen die Holländer auch gespielt, 2 Testspiele. Die Mannschaften kennen sich gut und das sind immer ja, so nahezu 50-50-Spiele. Wir haben gesagt, für uns sind die Gruppenspiele 1 und 3 entscheidend gegen die Schotten, gegen die Iren, weil das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen, um ins Halbfinale zu kommen. Von morgen Abend ist dann vermeintlich das Spiel, was über den Gruppensieg entscheidet. Aber wir wollen sehr von Spiel zu Spiel denken diesmal und dann Job jeweils gut machen. Heute haben wir den Job gegen die Schotten gut gemacht und morgen Abend wird es einen anderen Job gegen die Holländer geben.
Wie wichtig wäre denn der Gruppensieg?
Ja, der wäre schon wichtig, weil natürlich Belgien in einer anderen Gruppe schon favorisiert ist. Jetzt auch nach dem Unentschieden der Engländer wird viel dafür sprechen, dass die Belgier als Weltmeister drüben als Erster durchgehen. Und wenn man ein Halbfinale gegen Belgien aktiv vermeiden kann, dann sollte man es natürlich probieren zu tun.
Also alles auf Sieg stellen morgen gegen die Niederlande. Ist das sozusagen die Marschrichtung voller Offensive?
Ja, die Marschrichtung ist mal ein schönes Wort. Ich glaube, beide Mannschaften die Marschrichtung, dass sie das Spiel gewinnen wollen, da braucht es keine Trainer-Marschrichtung für. Fragen wird viel mehr sein, wie da die letzten Tricks und Kniffe und wo ist die richtige Einstellung, um auch taktisch das Spiel dann für sich zu gewinnen. Darüber werden wir dann final auch nachdenken. Aber natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, um womöglich im Kernduell dann auch eine bessere Ausgangssituation zu haben. Völlig richtig.
Wollte ich Sie sowieso fragen, bei 2 Teams, die sich so gut kennen und die schon so oft gegeneinander gespielt haben, erst vor kurzem, wie Sie es uns gerade schon erzählt haben, wie bereitet man sich denn da überhaupt noch drauf vor? Man kennt sich doch so gut.
Ja, es gibt ja bei jedem Gegner und auch bei jedem Spiel gibt es Mechanismen, Dynamiken, die ich einfach richtig gut spielen muss. Also wo will ich gegen deren Raumdeckung eigentlich hin? Wie sind die Laufwege? In welchen Ebenen wollen wir den Ball haben? Wo wollen wir den Ball nicht verlieren? Worauf kommt es im defensiven System an? Ja, auf wen müssen wir besonders aufpassen? Was sind die Prinzipien, wie ich gegen Holländer verteidige? Also die Vokabeln ähneln sich natürlich immer wieder, aber das ist halt beim Tennis auch nicht anders. Wenn Roger Federer zum 28. Mal gegen Djokovic spielt, dann wird er auch wissen, worauf es ankommt. Und die Kunst ist dann, das gut runterzuspielen, worauf es halt wirklich ankommt. Und das ist dann halt eine Handlungsebene. Und erst kommt die Theorie- und Trainerebene, dann müssen die Jungs danach in die Handlungsebene. Und die Vokabeln werden wir wieder gut rausarbeiten und werden die mit aktuellen Bildern belegen, mit guten Beispielen belegen. Und werden alles dafür tun, die Jungs auch gut darauf einzustellen, dass sie sich klar an diesen Ideen wieder orientieren können und dann ja, sind sie dran mit der Umsetzung.
Herr Kermas, nur der Europameister qualifiziert sich direkt für Olympia. Ist das ganz klar die Zielsetzung, den Titel holen, damit man noch in Tokio dabei ist?
Ja, wir haben erstmal gesagt, wir wollen hier ein bisschen kleinere Brötchen backen. Natürlich ist hier bei so einem Turnier der Titel ein Ziel, keine Frage, aber das haben halt 5 andere Mannschaften auch, dieses Ziel. Und da haben wir gesagt, wir treten erstmal mit dem Ziel an, wir wollen hier eine Medaille holen. Nachdem wir bei der WM vor einem Jahr und bei der EM vor 2 Jahren Medaillen losgeblieben sind, haben wir gesagt, erstmal wollen wir zurück den Angriff aufs Podium erfolgreich abschließen. Und wenn wir dann von Spiel zu Spiel denken und im Halbfinale Endspiel stehen sollten, konjunktiv, dann ist ja völlig klar, dass wir das auch gewinnen wollen.
Stefan Kermas, der Bundestrainer der Hockeymänner. Morgen früh um 9 Uhr beginnt auch für die Frauen das Turnier mit einem Spiel gegen Weißrussland. Seit 19 Uhr hat die neue Saison in der Tischtennis-Bundesliga begonnen. Zum ersten Mal seit einigen Jahren ist die Liga wieder komplett, die Sollstärke von 12 Mannschaften wieder erreicht, möglich dadurch, weil die Liga eine Wildcard vergeben hat. Der TTC Neu-Ulm ist mit dabei, ein Club, der erst vor einem halben Jahr gegründet wurde. Vor dem ersten Spiel heute in Grünwettersbach hat Thomas Wagner beim Training der neuen Mannschaft vorbeigeschaut und erzählt uns jetzt, wer sich hinter dem TTC Neu-Ulm verbirgt.
Diese Szene ist neu in der Seehalle Pfuhl, einem Ortsteil der Stadt Neu-Ulm an der Donau. Dort, wo zu Fasnachtszeiten die Gesellschaft der Pfuhler Seejockel auftritt, dort, wo normalerweise ordentliche Turn- und Sportvereine trainieren, wird seit ein paar Tagen Tischtennis gespielt. Auf Bundesliga-Niveau.
Dankenswerterweise durften wir hier zum Training uns einfinden. Die Hallensituation war ein bisschen schwierig.
Florian Ebner, Anfang 60, greift während des Trainings schon mal auch selbst zum Tischtennisschläger. Doch gegen diejenigen, die hinter einer Absperrung in ihren roten Trikots an der Platte stehen, kann der drahtig wirkende Unternehmer in Jeans und Freizeithemd wenig ausrichten.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Nationen, 8 Spiele aus 6 Nationen.
Wenn auch Florian Ebner gegen all diese Profis an der Tischtennisplatte nichts ausrichten kann, so wären sie doch ohne sein Zutun niemals in der Seehalle Pfuhl zum Training zusammengekommen. Sie nämlich bilden das Bundesliga-Team des erst im Februar gegründeten Tischtennisclubs Neu-Ulm. Ebner war seinerzeit die Triebfeder für die Vereinsgründung, amtiert seitdem als Präsident. Er war es auch, der beim Aufsichtsrat der Tischtennis-Bundesliga auf eine Wildcard drängte, also auf die Berechtigung, in der ersten Bundesliga mitzuspielen, ohne vorausgehende Qualifikation. Vor allem aber Ebner, der im Hauptberuf Chef einer gleichnamigen Medienholding ist, macht als Hauptsponsor ordentlich den eigenen Geldbeutel auf. Mit der größten Ausgabenposten zum Start die Verpflichtung des Teams.
Sie können davon ausgehen, das ist ein mittlerer sechsstelliger Etat. Beim Tischtennis haben wir im Gegensatz zu anderen Sportarten wie Fußball oder Basketball natürlich die Möglichkeit, mit relativ wenig Geld die Weltklasse hier in die Halle zu bringen.
Und er gehört zur Weltklasse, der 33-jährige Portugiese Thiago Apolonia. Er wurde mit der portugiesischen Nationalmannschaft 2014 Europameister, gewann bei den Weltmeisterschaften 2019 im Doppelbronze, spielte jahrelang beim Bundesligisten und mehrfachen deutschen Meister TTF Liebherr Ochsenhausen. Zum Bundesliga-Neuling TTC Neu-Ulm kam er im allerletzten Moment.
I was almost going to sign in Japan. I played Japanese League.
Eigentlich war ich kurz davor, einen Vertrag in Japan zu unterschreiben. Dann hat mir jemand was erzählt von diesem Projekt in Neu-Ulm. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wieder in Deutschland zu spielen. Wenn ich mir vorstelle, ständig nach Japan fliegen zu müssen, dann hieße das auch, dazu brauche ich sehr viel Energie. Ich bin mir ganz sicher, ich werde mich hier in Deutschland viel besser fühlen.
In einem allerdings ziemlich holterdiepolter zusammengewürfelten Team, das mit einer Kaderstärke von 8 Spielern relativ groß ist. Immerhin finden sich dort bekannte Namen aus der Tischtenniswelt wieder. Die beiden chinesischen Spitzenspieler Hao Shuai und Kingley Kui, der Schwede Victor Brod, der Franzose Abdelkader Salifou. Allerdings so richtig zusammengewachsen zu einem Team sind sie noch nicht. Sie kennen sich erst seit wenigen Tagen. Thiago Apolonia.
It's not so easy in the beginning, of course, we don't know each other very well.
Am Anfang wird das nicht einfach sein, weil wir kennen uns alle nicht so besonders gut. Aber immerhin, das war schon gut, dass wir uns wenigstens seit 2 Tagen hier zum gemeinsamen Training zusammengefunden haben. Und ich habe ganz ehrlich den Eindruck, bei uns im Team, da stimmt die Chemie.
We have good chemistry together so far.
Auf die gute Chemie im Team baut auch Vereinspräsident und Hauptsponsor Florian Ebner, der einiges an Geld und Energie in das Bundesliga-Projekt hineinsteckt.
Und Tischtennis finde ich einen faszinierenden Sport. Und dann, dass die Möglichkeit besteht, gegebenenfalls direkt in die TTBL einzusteigen.
Will heißen, dass es möglich war, direkt in der ersten Bundesliga mitzuspielen.
So eine Chance bekommt man nicht oft. Man ist ja von allen anderen Sportarten gewohnt, dass man sich langsam von unten nach oben arbeiten muss, hochgehen muss, Jahr für Jahr aufsteigen. Und da gab es die Möglichkeit, diese Wildcard zu beantragen.
Was innerhalb der Tischtennis-Bundesliga im Vorfeld zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Andererseits, die Liga hatte Probleme, überhaupt auf ihre Sollstärke von 12 Teams zu kommen, weil keine Zweitligamannschaft zum Aufstieg bereit war. Allerdings, hinsichtlich ihrer Chancen in der ersten Bundesliga, geben sich die Verantwortlichen an der Donau realistisch. Zu ihnen gehört auch der aus China stammende Trainer Qiyun Chan.
Oh, das ist schwer. Ja, andere Mannschaft dieses Jahr auch sehr stark. Deswegen unsere Mannschaft momentan stark nicht genug, jetzt zu Playoff zu erreichen. Ne?
Was aber auch gar nicht das Saisonziel ist, ergänzt Vereinspräsident Florian Ebner.
Wir wollen in diesem Jahr einfach auf jeden Fall weg sein von den Abstiegsplätzen. Also ich würde uns sehen zwischen Platz 6 und 9.
Zum Auftakt gerade steht es 1:0 für Grün-Wettersbach. Neu-Ulm liegt aber also zurück zum Saisonstart. Saisonstart auch in der Frauenfußball-Bundesliga. Gestern das 3:2 zum Auftakt zwischen FFC Frankfurt und Turbine Potsdam. Heute hat der FC Bayern dann 3:1 in Freiburg gewonnen. Und die Aufsteigerinnen aus Jena verlieren 1:6 gegen Hoffenheim. Nach dem Spiel habe ich Jena-Trainer Christopher Heck erreicht und ihn gefragt, wie ernüchtert er nach diesem Spiel ist.
Man kann jetzt nicht von Ernüchternheit sprechen. Natürlich hofft man immer, dass man was Zählbares auch rausholt, beziehungsweise ist Verlieren immer blöd. Wir wussten aber natürlich mit Hoffenheim, dass wir hier eine Mannschaft bei uns begrüßen dürfen, die sehr, sehr spielstark sind, wo der Ball läuft und die uns alles abverlangen werden. In der Höhe tut es sehr weh, dass wir so begrüßt worden sind hier mit einem 6:1 gegen Hoffenheim zu Hause. Zum einen ist aber so, dass Hoffenheim in meinen Augen trotzdem zum einen der Top-Kandidaten gehört, die sich um Platz 3 bis 5 definitiv in dieser Saison einsortieren werden. Was noch hinzukam, wir haben natürlich in der 3. Minute einen Sonntagsschuss gefangen. Blöder kann man eigentlich so ein Spiel nicht starten. Und 3 Minuten später kommt der 2. Sonntagsschuss und da steht es dann halt nach 7 Minuten schon 0:2. Und dann ist es natürlich auch schwer, da die Morale hochzuhalten.
Was bedeutet denn für Ihren Verein überhaupt, wieder in der Bundesliga zu spielen? Ist es einfach ein ganz anderer Schritt als zweite Liga?
Für den Verein natürlich ist es sehr wichtig, dass wir in der ersten Liga spielen und auch versuchen, uns in der ersten Liga zu halten. Ganz einfach deshalb, weil hier andere wirtschaftliche Voraussetzungen sind. Daher ist es wichtig, in der ersten Liga zu sein. Und sportlich gesehen ist natürlich auch die erste Liga nochmal ein extrem größerer Unterschied zur zweiten Liga. Denn hier ist es schneller, hier ist es härter. Die Zweikämpfe werden intensiver bestreitet, sodass es natürlich auch hier nochmal für uns als Verein eine extra Herausforderung ist.
Aufsteiger haben es in den letzten Jahren immer schwer gehabt. In der Bundesliga ist da die Schere zwischen der ersten und der zweiten Liga viel zu groß?
Zum einen stimmt es, sie haben es immer schwer gehabt. Zum anderen kann man natürlich aber auch sagen, dass man mit Leverkusen letzte Saison und mit Werder Bremen vorletzte Saison 2 Mannschaften gehabt hat, die es als Aufsteiger geschafft haben, in der ersten Liga zu bleiben. Die Schere zwischen der ersten und zweiten Liga ist trotzdem noch relativ groß, sodass es immer für die Aufsteiger schwer sein wird, sich da oben festzusetzen bzw. zu etablieren.
Woran liegt das? Ist das vor allem ein finanzielles Thema, dass in der ersten Liga einfach so viel mehr Geld verdient werden kann als in der zweiten?
Der finanzielle Aspekt ist ein ganz großer Aspekt zwischen der ersten und der zweiten Liga. Denn es ist ganz einfach, in der ersten Liga hat man durch Sponsoren, aber auch durch Gelder über DFB bzw. über die Verbände natürlich ganz andere Möglichkeiten als in der zweiten Liga. Denn in der zweiten Liga ist die Förderung natürlich immens weniger. Ich kann Ihnen jetzt die Zahlen nicht genau sagen. 10-15% von dem, was man normalerweise in der ersten Liga bekommt.
Lassen Sie uns nochmal über das Sportliche sprechen. Das war ja auch für Sie das erste Spiel als Bundesliga-Trainer. Was ist denn anders bei einem Bundesligaspiel als sonst in Ihrer Arbeit?
Es ist schwer zu sagen, was ist anders. Es ist vielleicht ein anderes Gefühl, weil man weiß, dass man jetzt in der ersten Liga angekommen ist und als Trainer in der ersten Liga arbeitet. Es ist insofern ein bisschen anders, weil man natürlich auch hier mit Fußball zu tun hat, der einfach noch ein Ticken schneller, ein Ticken dynamischer, aber auch von der Taktik her noch stärker geprägt ist als in den Ligen unten drunter. Ich komme eigentlich mehr aus dem Nachwuchsbereich. Aber im Endeffekt, Fußball ist immer noch das Gleiche. Es sind 11 gegen 11 mit einem Ball und 3 Schiedsrichter. Am Ende sollte immer der gewinnen, der den besseren Fußball spielt. Daher würde ich sagen, das ist nicht sehr viel anders, aber es ist natürlich schon eine große Herausforderung, eben sich hier in dem Terrain bewegen zu dürfen.
Zum Schluss will ich Sie noch nach einer Sache fragen, Herr Heck. Das kam diese Woche im Fachmagazin Kicker auf. Linda Bresonik, frühere Nationalspielerin, sagte, es sei schwierig, Persönlichkeiten zu finden im Frauenfußball, weil viele entweder im Strom schwimmen würden oder nichts sagen oder nichts sagen dürften. Wie sehen Sie denn die Situation im Frauenfußball zurzeit?
Also ich bin da
ähnlicher Meinung, wobei ich das ganz ehrlich dazu sagen muss, es ist wichtig, dass wir im Frauenfußball eben auch Typen haben, also auch Spielerinnen haben, die einfach mal den Mund aufmachen dürfen, die eine Persönlichkeit haben und die auch einfach das Besondere mit in den Frauenfußball bringen. Ich glaube, dieses mit in dem Strom schwimmen und allen Spielerinnen nur zu sagen, ihr seid eines der Teammitglieder, ist immer so ein bisschen eine Frage, ist das der richtige Weg oder ist es nicht der richtige Weg? Haben wir im Männerfußball eigentlich ähnlich? Ich bin da der gleichen Meinung. Wir brauchen einfach im Frauenfußball Typen, die sich auf dem Platz bewegen. Wir brauchen im Frauenfußball Persönlichkeiten, aber auch kreative Spielerinnen, die sich einfach austoben dürfen und die auch gerne mal vor der Presse mal das loswerden wollen, à la Mario Basler, was den halt auch gerade mal auf dem Herzen liegt.
Aber warum ist das im Frauenfußball so?
Warum das im Frauenfußball so ist? Ich glaube, es gab schon Persönlichkeiten, das ist schwer zu sagen. Allgemein im deutschen Fußball, das ist vielleicht gar nicht so auf die Frauen bezogen, es ist vielleicht einfach so, dass momentan mehr auf Teamarbeit, wir sind gemeinsam, wir erreichen was gemeinsam arbeitet, als dass wir irgendwie eine Persönlichkeit auf dem Platz sind. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, warum es so ist. Ich glaube, das ist die grundsätzliche Mentalität und Haltung des Fußballs in Deutschland.
Christopher Heck, der Trainer der Fußballerinnen vom USV Jena. In der zweiten Männerbundesliga hat der VfB Stuttgart heute durch ein 2:1 gegen St. Pauli wieder mit Spitzenreiter Hamburg gleichgezogen. Auf Rang 5 jetzt Arminia Bielefeld durch ein 3:1 bei gegen Erzgebirge Aue. Und auch Hannover 96 verbessert sich in der Tabelle, ist jetzt Sechster, heute der erste Saisonsieg 3:0 bei Aufsteiger Wien Wiesbaden. 7 Millionen vom Bund. Die Förderung der deutschen Sporthilfe wird deutlich aufgestockt. Durch das Geld, das der Bundestag bewilligt hat, bekommt die Sporthilfe erstmals direkt Zuschüsse vom Bund. Das soll natürlich den Spitzenathleten zugutekommen. Simon Krivek, früherer Leistungssportler, ist heute Apotheker. Seine Dissertation hat er zum Doping in der Bundesrepublik Deutschland verfasst. Als privater Spender ist er seit diesem Jahr Mitglied im sogenannten Kuratorium der Sporthilfe, gehört also zu den Unterstützern der Förderung. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, ob durch die zusätzlichen Bundesmittel und die dadurch höheren Summen für die Sportler die Sporthilfeförderung besser wird.
Die Sporthilfe wird in jedem Fall breiter aufgestellt und bekommt ein größeres Standing im deutschen Sport.
Aber auch besser?
Besser, das wird man erst in einigen Jahren sehen, wenn die Spitzensportler, die in Anführungsstrichen jetzt mehr Förderung erhalten, eventuell bei Olympischen Spielen weitere Medaillen dazu gewinnen, denn es sollen ja im Grunde genommen die Sportler weiter gefördert werden, die schon jetzt eine Perspektive bei internationalen Meisterschaften besitzen.
Sie sind ja Unterstützer der Sporthilfe, sind auch seit diesem Jahr im Kuratorium, haben also eine entsprechende Summe gespendet für die Sporthilfe. Wie groß ist Ihr Einfluss? Können Sie solche Entscheidungen mit beeinflussen?
Ich bin Kuratoriumsmitglied, das muss man sich so vorstellen. Das setzt sich zusammen aus 250 bis 300 Persönlichkeiten aus der Bundesrepublik Deutschland, die sagen, ich möchte den Sport aktiv unterstützen und meinen Teil dazu beitragen, dass auch deutsche Sportler weiter gefördert werden. Mein persönlicher Einfluss ist relativ gering. Ich bin im Grunde genommen ein Spender, der in einer etwas größeren Summe spendet und dadurch natürlich den Sport mit all seinen Idealen unterstützen will.
Insgesamt ist es gerade so, dass immer mehr Geld in den Spitzensport fließt. Auch das Innenministerium macht sozusagen die Schatulle auf und fördert die Spitzenathleten immer mehr. Damit ist die Reform der Leistungssportförderung ja fast schon erledigt.
Mehr Förderung geht immer. Die Frage ist, wie fördert man? Fördert man einzelne Spitzensportler im internationalen Sektor, die dort auch bestimmte Erfolge vorweisen können? Oder fördert man den Sport in Deutschland allgemein, alle Sportarten umfassen und alle Athleten, die eine gewisse Leistung bringen?
Man hat sich ja dafür entschieden, vor allen Dingen die Top-Athleten zu fördern.
Das ist richtig.
Finden Sie gut?
Ich bin in dieser Frage zwiegespalten. Ich bin Kuratoriumsmitglied in der Sporthilfe und trage natürlich auch die Entscheidungen der Sporthilfe durch meine Spende mit. Dennoch halte ich die alleinige Fokussierung auf Spitzensportler, die internationale Platzierungen in einem gewissen Maße erreichen sollen und die vorrangig gefördert werden, für grundsätzlich falsch. Ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Athlet, der in Deutschland Spitzenleistung bringt, unabhängig vom internationalen Maßstab eine Förderung verdient. Denn man kann nicht in jeder Sportart die deutsche Spitzenleistung mit einer internationalen Spitzenleistung gleichsetzen. Man kann einfach nicht verschiedene Länder miteinander vergleichen, weil die Grundlagen in diesen Ländern und auch die Grundvoraussetzungen einfach zu unterschiedlich sind. Da spielt Doping eine Rolle, da spielen unterschiedliche Förderprogramme eine Rolle. Jedes Land fokussiert sich ja auf eine bestimmte Sportart oder auf einige wenige Sportarten. Und ich halte das eigentlich für grundsätzlich falsch, weil am Ende die Förderung doch wieder nur einem kleinen Teil der Athleten zukommt.
Also verstehe ich Sie richtig, wäre Ihr Ansatz oder Ihre Idee von Spitzensportförderung nach den deutschen Meisterschaften in den Sportarten den Schlüssel zu verteilen?
Das ist zumindest ein denkbarer Ansatz. Man muss es ja auch nicht auf die Spitze treiben und sagen, nur jeder Sportler, der in Deutschland deutscher Meister wird, bekommt für das folgende Jahr eine Förderung. Aber es könnte zumindest sein, dass jeder Sportler, der deutscher Meister wird, aus diesem Topf eine gewisse Prämie erhält, um auch vielleicht in dem Folgejahr eine gewisse Förderung zu erhalten.
Jetzt geht man aber aktuell diesen Weg, vor allen Dingen internationale Top-Leistungen zu fördern, macht das mit einem Potenzialanalysesystem, will gucken, in welcher Sportart die meisten Medaillenpotenziale sind. Man will ja mehr Medaillen auch international gewinnen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Halten Sie das prinzipiell denn für einen völlig falschen Weg?
Völlig falsch nicht, aber der Ansatz ist meiner Meinung nach völlig falsch. Denn das würde ja in Umkehrschluss oder in der Zukunft nur dazu führen, dass die Sportarten, wo wir derzeit schon führend sind, weiterhin diese Führung behaupten, aber neue Sportarten, die ja auch bei Olympischen Spielen immer wieder in den Wettbewerb gebracht werden, dass die außen vor bleiben und dass auch die Sportarten, wo wir derzeit noch keine Spitzenleistung im internationalen Vergleich vorweisen können, dass die auch weiterhin immer wieder rückständig bleiben werden.
Wenn ich aber die aktuelle Steigerung der Förderung richtig verstehe, dann geht es auch darum, den Top-Athleten, die international schon Top-Niveau haben, überhaupt ein Leben zu ermöglichen, wo sie nicht jeden Pfennig umdrehen müssen. Also auch Spitzenathleten, die es vielleicht manchmal schwierig haben, Sponsoren zu finden, jetzt noch bessere Unterstützung zu leisten, dass sie ihren Top-Sport so machen können.
Sport ist immer wieder in gewisser Art und Weise auch eine ideelle Sache. Diese Studie, dass in Anführungsstrichen der Mindestlohn bei einem Spitzensportler in Deutschland nicht erreicht wird, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen populistisch. Man kann den Wert einer Sportart und den Wert, den ein Sportler für seine Sportart aufgibt, eigentlich nicht in Zahlen fassen. Es ist wichtig, und das bin ich, glaube ich, auch mit allen anderen auf einem Nenner, dass Sportförderung in Deutschland zu gering ist. Die Frage ist nur, wie verteilt man das? Natürlich versucht man am Anfang, das zu erhalten, was wir derzeit haben. Die Leistungen, die Medaillen, die wir derzeit haben, zu erhalten. Aber das ist ein erster Ansatz, aber meiner Meinung nach nicht zielführend. Weil wir müssen versuchen, dass wir flächendeckend in der Breite besser werden. Dass die Basis besser wird und damit auch ein gewisses Fundament für den Spitzensport darüber darstellt.
Machen Sie deshalb auch ein kleines Fragezeichen an diese absolute Eliteförderung, weil Sie durch Ihre eigenen Studien zum Doping in der Bundesrepublik wissen, was passieren kann, wenn man nur auf Medaillen schielt?
Die Frage ist ja, auf was für Medaillen schiele ich? Schiele ich auf deutsche Medaillen oder schiele ich auf internationale Medaillen? Und ich kann einen deutschen Sportler, der unter den Anti-Doping-Prämissen in Deutschland lebt und auch trainiert, nicht mit Athleten vergleichen, die im Ausland sind, die eventuell weniger kontrolliert werden, die eventuell gar nicht kontrolliert werden. Man kann die Maßstäbe nicht gleichsetzen. Und das Einzige, was man vergleichen kann, ist die Leistung in Deutschland, wo jeder unter den gleichen Prämissen Sport betreibt und Leistung erbringt.
Die Meinung von Simon Krivek, Apotheker, früherer Leistungssportler und Kuratoriumsmitglied der Deutschen Sporthilfe. Sie finden das Interview zum Nochmalhören online auf deutschlandfunk.de/sport und in unserer App für Tablets und Smartphones in der Audiothek. Nochmal der Blick in die Bundesliga. Genau 70 Minuten sind gespielt. Immer noch keine Tore zwischen Mönchengladbach und Schalke. Den Spielbericht bekommen Sie dann hier bei uns in Sport aktuell ab 22.50 Uhr. Und dazu alles Wichtige dieses Sporttags kompakt. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Abend. Im Namen des gesamten Teams danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Matthias Friebe.